Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Wir wollen heute Nachmittag auf ein Wort aus dem Titusbrief hören, Kapitel 2, die Verse 11 bis 14. Titus 2, 11 bis 14. Da heißt es: Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst, ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Mag der ein oder andere vielleicht denken, dass dieser Predigttext im ersten Moment ein wenig mit dem Weihnachtsfest zu tun hat. Es ist der erste Vers, der hier auf das Kommen Jesu hinweist, wenn es heißt, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Hier erfahren wir in einer sehr konzentrierten Form, um was es bei dem Kommen Jesu eigentlich geht. Wenn wir also das Kommen Jesu in die Welt in diesen Tagen besingen und feiern, wenn wir ihn als den Retter bekennen, dann sagen uns unsere heutigen Verse, in welchem Sinn er unser Retter und Erlöser ist. Und das zu verkündigen, ist in unserer Zeit mehr als notwendig. Denn der Sinn des Weihnachtsfestes ist leider nur noch wenigen Menschen, gerade auch in unserer Gesellschaft, bekannt. Und selbst unter sogenannten Namenschristen herrscht diesbezüglich viel Unklarheit und Verwirrung. Von daher also die Frage, warum also gedenken wir heute der Geburt Jesu und damit sein Kommen in diese Welt? Der Apostel Paulus spricht diesbezüglich in unserem Text hier von drei Punkten, die wir uns heute Nachmittag näher anschauen wollen, um sie mit der Geburt Jesu zu verbinden und so den wahren Grund des Weihnachtsfestes und des Heiligen Abends uns vor Augen zu führen. Und da haben wir als ersten Punkt den, dass Christus uns erlöst. Paulus spricht in Vers 14 hier von Jesus Christus als dem, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum. Dabei hat der Apostel bei diesen Worten vor Augen, dass unser Herr Jesus sich am Kreuz für unsere Sünden geopfert hat. Sein Tod ist das Gericht Gottes nicht nur über die Sünden der Welt, sondern über die ganze gefallene Menschheit und somit auch für jeden Einzelnen von uns, so wie wir heute hier zusammengekommen sind. Gott hat ja seinen Sohn als Stellvertreter gesandt, damit in ihm die Sünde, Bosheit, Krankheit und Tod von der Menschheit ein Ende finden möge und die Türen geöffnet werde für einen neuen Anfang. Sein Werk hat aber nicht nur eine allgemeine Bedeutung, die die Welt insgesamt betrifft, sondern es hat auch eine auf jeden Einzelnen von uns bezogene Bedeutung, die einen jeden von uns betrifft, wenn es heißt, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit. Für das Wort Ungerechtigkeit steht im griechischen Grundtext das Wort Gesetzlosigkeit oder auch Gesetzeswidrigkeit. Damit meint der Apostel Paulus, dass wir nicht der Gebote Sünder sind, dass wir Gottes Gesetz übertreten und demzufolge keine Gerechtigkeit in uns haben. Auch wir sind vor Gott schuldig und standen unter dem Zornesurteils Gottes. Diese Ungerechtigkeit haftet uns allen an. Wir können sie nicht ablegen, wie man zum Beispiel ein dreckiges Hemd ablegt. Aber sie wurde uns abgenommen, indem wir glauben, dass unser Herr Jesus Christus die Strafe am Kreuz für unsere Sünden stellvertretend auf sich genommen hat. Und noch an vielen anderen Stellen in seinen Briefen hat der Apostel Paulus das Werk Jesu in wenigen Worten zusammengefasst. Zum Beispiel in seinem Gruß zum Beginn des Galaterbriefes sagt er, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen, bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Neben der Selbsthingabe unseres Herrn Jesus erwähnt er hier, dass die Errettung darin besteht, dass Gott uns aus der gefallenen Welt, die ja, wie wir wissen, im Aufstand gegen Gott ist und auch ihrem Untergang entgegengeht, herausrettet und uns Frieden mit Gott zusagt. Und durchaus anders redet der Apostel im dritten Kapitel des Titusbriefes in den Versen 4 bis 7, dort nimmt Paulus Bezug auf das Werk Christi mit den Worten, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Hier nennt er die Errettung mit dem Verweis auf das Werk des Heiligen Geistes, das ja auf das ewige Leben in einer neuen Schöpfung hinzieht. Damit sollte uns allen klar sein, dass das Heil in Jesu nicht in der Verbesserung des diesseitigen Lebens besteht, so wie es manchmal leider auch gelehrt wird, sondern allein in der Gabe des ewigen Lebens. Unser Herr ist eben nicht gekommen in diese Welt, um die Welt zu verbessern. Die Welt und die Menschen werden nicht dadurch gerettet, dass man ihnen sagt, dass sie ein bisschen sanfter, rücksichtsvoller und liebevoller miteinander umgehen. Wir sind allein errettet vor dem Gericht Gottes durch die Gerechtigkeit, die Gott in Jesus Christus durchgesetzt hat. Und darin wird die Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters, gegenüber uns offenbart. Und Paulus thematisiert noch einen weiteren Aspekt des Heils in Jesu. Wenn es heißt in unserem Vers 14, und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum. Das heißt also nichts anderes als, wer an ihn glaubt, ist rein. Das Herz eines Menschen wird nicht gereinigt durch den Glauben. So sagt es Petrus im Blick auf die Nichtjuden auf dem Apostelkonzil in Jerusalem. Das Resultat ist, dass die Menschen, die an Jesus Christus glauben, das reine und heilige Volk Gottes sind. Indem Gott also Menschen zum Glauben an seinen Sohn führt, schafft er sich sein Volk. Und nur der gehört dazu, der seine Sünden vor dem Herrn bekennt oder bekannt hat und darüber Buße getan hat oder noch tun sollte und um Vergebung bittet. Das ist die Erlösung in Christus. Was ist damit noch geschehen oder mit ihm noch in die Welt gekommen? Nun, als zweiten Punkt können wir sagen, die Gnade ist erschienen. Wenn es heißt in unserem Vers 11, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und das ist doch hier der entscheidende Satz, der sich eben auf das Kommen Jesu bezieht. Und wir müssen diesen Satz in seiner ganzen Breite und in seinem ganzen seinem ganzen großen Gewicht verstehen. Was ist denn überhaupt Gnade? Nun, zunächst einmal ist Gnade die unverdiente Gabe Gottes. Ausdruck seines Erbarmens, seines Wohlwollens, seiner Gunst und Huld. Und das bedeutet, die Herablassung Gottes geschieht nicht aus Eigennutz, sondern ganz und gar aus Liebe, die überströmt zu einer barmherzigen Tat gegenüber uns. In Jesus ist Gottes Gnade sichtbare und für uns fassbare Wirklichkeit doch geworden. Durch den Herrn Jesus wissen wir, dass Gottes gnädige Herablassung uns nicht erniedrigt, denn Gott erniedrigt sich selbst hier, um uns aus unserer schuldhaften Niedrigkeit in seinem lieben Sohn zu erhöhen. Und dabei müssen wir auch immer wieder vor Augen haben, dass Gottes Gnade allen seinen Auserwählten gilt und sie alle erreichen. Und das soll geschehen durch das Zeugnis der Gemeinde Jesu, zu dem auch wir berufen sind, jeder Einzelne von uns. In ihrer Mitte will doch Gottes Gnade erst so rechtlich real aufleuchten, indem sie vergibt, heilt, zurechtbringt und zur vollen Menschlichkeit erzieht nach dem Bilde unseres Herrn Jesus. Dass alle Welt eben erkennen kann, wie diese Gnade sich in denen verwirklicht, die von Gott gezogen wurden oder werden. Wer also nun wissen will, ob Gott ihm gnädig ist, der darf nicht auf sich schauen, auf sein Erleben oder seine Gefühle. Der muss nicht auf bestimmte Ereignisse warten, mit denen Gott sich in seinem Leben oder Erleben manifestiert. Er muss vielmehr auf die Tatsache schauen, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist und hier sein Erlösungswerk vollbracht hat. Das ist es doch, worum es geht. Und wie wir wissen, konnte die Offenbarung der Gnade von daher auch nicht ohne Folgen bleiben. Denn wir leben in einer Welt voll Sünde und Bösen. Man hat manchmal das Gefühl, dass es mit jedem Tag arger wird. Und deshalb schreibt Paulus in unserem Text in Vers 12, und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen gerecht und fromm in dieser Welt leben. An dieser Stelle nun ist es sehr aufschlussreich, was Gott in seiner Gnade mit uns macht, die wir an ihn glauben. Es geht hier um die Erziehung im Zeichen der Gnade, der geschenkten Gerechtigkeit und der väterlichen Fürsorge Gottes. Somit ist es eine Erziehung, in der Gott uns beibringt, wie wir mit uns selbst und der Welt umgehen sollen. Gott erzieht uns durch sein Wort und durch die Führung seines Heiligen Geistes. Damit stellt er uns auf die Wirklichkeit ein, die er mit seinem Sohn geschaffen hat. Damit macht er aufmerksam, damit ermahnt er, damit aber tadelt er auch und überführt uns unserer Sünden und Irrtümer. Somit ist die Gnade nicht ohne Zucht, aber sie ist von anderer Art. Ja, man kann sagen, sie steht im Gegensatz zum harten Zuchtmeister des Gesetzes. Und so sagt Paulus ja auch im Römerbrief Kapitel 6, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade. Sie erzieht uns, dass wir absagen. Das erste Ziel der Gnadenerziehung ist also, dass wir diese sündige Welt verleugnen. Und das ist keine bloße, formale, weichliche, sondern eine folgerichtige und entschiedene Unterweisung hier an diesem Punkt. Denn verleugnen heißt nichts anderes wie entsagen, absagen oder auch Nein sagen können gegenüber den Verführungen, die alle in dieser Welt sind. Wir wissen, das Gesetz verleitet den Menschen schnell dazu, aus Angst vor der Strafe Nein zu sagen. Ohne aber wirklich im Herzen von der Notwendigkeit dieses Neins überzeugt zu sein. Alleine aber die Gnade hat Kraft, wirklich von der Sünde zu überführen. Die Langmut Gottes kann zur wahren Einsicht und Umkehr führen, weil eben im Licht der Liebe deutlich wird, dass Sünde nie lohnt, nie wie auf der Bereicherung bringt und andererseits unter dem Einfluss der Gnade das Nein nicht nur als notwendig, sondern zu unserem Besten erkannt und ermöglicht wird. Es ist also nichts weniger als ein Wunder der Gnade, wenn wir vom ganzen Herzen Nein sagen können zu dieser Welt und was damit zusammenhängt. Und so gewiss ein Bruch mit unserer Vergangenheit vor der Bekehrung zu geschehen hat, so gewiss ist auch, dass die Trennungslinie zwischen Gottlosigkeit und Gottseligkeit, nicht nur zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Gemeinde Jesu und Gesellschaft, zwischen uns und der Welt verläuft. Sie geht mitten durch das eigene Herz von uns. Denn jedes eigenmächtige und eigensüchtige Handeln und Begehren ist gottlos. Die Gnade unterweist, mahnt und kräftigt, dass wir der Gottlosigkeit des eigenen Herzens immer wieder aufs Neue entsagen. Alles, was die Begierden von uns erregt und vielleicht uns fortreißt vom Herrn, steht im Widerspruch zu einem besonnenen Leben in Gerechtigkeit und muss deshalb mit Entschlossenheit verleugnet werden. Wie kann dies in Wahrheit geschehen, wenn nicht durch Gnade? Wie sollte das begehrliche Herz von sich aus dazu gelangen, die Begierden nicht zu begehren? Und die Arten von Süchtigkeit sind hier schier unbegrenzt, was da die Welt zu bieten hat. Von den gröbsten, offensichtlichsten bis zu den feinsten und verborgensten Formen. Und wo keine weltlichen Lüste verleugnet werden, da ist die Gnade zu einer billigen Gnade geworden. Unter dem Einfluss der erziehenden Gottesgnade werden die weltlichen Lüste nicht abgeleugnet, sondern verleugnet, weil der Retter von ihnen befreit und das Herz vom gesetzwidrigen Wesen reinigt. Sicher kann es durchaus vorkommen, dass uns einmal, wie man so schön sagt, die Pferde durchgehen. Davon kann sich keiner ausnehmen. Aber das wird doch nicht unsere tägliche Lebenspraxis sein. Und selbst wenn wir versagt haben, dann dürfen wir zum Herrn kommen, ohne Vergebung bitten. Und vielleicht fragt sich nun der ein oder andere, ja, wie oft darf man denn kommen und Vergebung empfangen und wieder neu beginnen? Nun, Gottes Gnade ist grenzenlos wie seine Vergebung. Die Gnade wird nie Nein zu uns sagen. Aber sie wird uns unerbittlich dazu führen, dass wir Nein sagen zu unserer Gottlosigkeit und den daraus entspringenden Begierden. Nun, so sehr diese Welt, in der wir leben, kaputt, hässlich und auch problematisch sein mag, es ist die Wirklichkeit, in die Gott uns hineingestellt hat und mit der wir im Lichte der Heiligen Schrift umgehen und auch Fleiß zum guten Werk beweisen müssen. Der Apostel Paulus schreibt dazu an die Epheser im 2. Kapitel seines Briefes, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das sagt uns doch, dass wir unser Leben und Handeln aus der Hand Jesu empfangen. Wir haben das doch nicht aus uns selbst heraus. Wir haben nichts zu bringen, aber auch gar nichts. Und wenn wir wirklich im wahrhaftigen Glauben stehen, dann werden wir alle unsere Lebensumstände auch annehmen, weil wir wissen, dass Gott uns alles zum Besten dienen lassen wird. Dann werden wir die Entscheidungen, die er Tag für Tag für uns treffen muss, im Lichte dessen treffen, was wir vom Herrn Jesus erkannt haben, im Lichte der Zusagen Gottes. Wir werden gerade den Umgang mit den alltäglichen Dingen unseren Glauben bewähren müssen. Wir werden auch die oft problematische Wirklichkeit anpacken und gestalten müssen. Und dann wird auch unsere Lebensführung gekennzeichnet sein von der Weisheit und der Besonnenheit, die uns der Heilige Geist lehrt. Halten wir fest, das Ziel der Gnadenerziehung ist eine Frömmigkeit, die ganz auf Gott gerichtet mitten in dieser Welt lebt und wirkt. Und entscheidend ist hier, dass die Gnade für ein Leben in dieser Welt erzieht und gleichzeitig das erwartende Gespanntsein auf die kommende Welt uns wach hält. Damit sind wir beim dritten Punkt, auf das Warten, auf das Warten auf die Herrlichkeit, Warten auf das zweite Kommen Jesu in Herrlichkeit. Denn in Vers 13 sagt uns Paulus, und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Nur wenn wir hoffen, sind wir auch Wartende auf das Wiederkommen unseres Herrn in Heiligkeit. Wir leben in der Zeit zwischen dem Erscheinen der Gnade in Niedrigkeit und der Erscheinung in Herrlichkeit, welche wahrlich noch vor uns liegt. Weil die Gnade vergebend und erziehend durch das Leben führt, darum erwächst aus ihrem Wirken eine Hoffnung doch, die uns anspornen und erfüllen soll. Und die Erscheinung des Herrn in Herrlichkeit ist doch der Inbegriff und Höhepunkt aller unserer Erwartungen, die uns auch immer wieder im Vaterunser bewegt, wenn wir es sehen. Wenn es heißt, dein Reich komme, dein ist die Herrlichkeit. Warten wir denn nicht alle auf das zweite Kommen des Herrn? Und dem Vaterunser drücken wir doch auch nichts anderes aus, als dass Gottes heiliger Liebeswille im Erscheinen des Erlösers seine volle Erfüllung für die ganze Schöpfung finden wird. Unser großer Gott und Retter Jesus Christus, Gott, der in der Unscheinbarkeit des Menschen Jesu gekommen war, ist uns, die wir sein erstes Kommen liebgewonnen haben, als der Erhöhte, gegenwärtig in Geist und Wort. Weil wir seine erlösende, reinigende und darum auch selig machende Liebe jetzt schon täglich, jeden Tag, immer wieder erfahren dürfen, darum erwarten wir auf die volle Erfüllung dessen, was bereits jetzt schon begonnen hat. Halten wir zum Schluss fest, mit der Geburt Jesu und sein Kommen in diese Welt ist die Erlösung gekommen. Das Heil ist in ihm offenbar geworden. Paulus schreibt dazu an die Korinther in seinem ersten Brief, Kapitel 1, die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Nun, Jesus ist Gott und hat alles getan am Kreuz für dich und mich, was zu unserer Erlösung nötig ist. Wer an ihn glaubt, hat, was er braucht. Einen Gott und Herrn, der das Leben lenkt und sogar für das tägliche Brot sorgt, aber auch einen Erretter, der uns vom ewigen Tod erlöst hat. Und ein jeder, der an ihn glaubt, ein jeder, der seine Sündhaftigkeit erkennt und bekennt und dann zu ihm flieht und Buße tut und das Evangelium von Christus hört und annimmt, wird nicht zu Schanden werden, sondern wird das ewige Leben haben, so wahr Gott getreu und wahrhaftig ist und die Seinen niemals täuschen kann. Und das Ziel der Gnadenerziehung ist, dass wir so leben, dass der alte Mensch mit seinen Lüsten und Leidenschaften sich nicht mehr durchsetzen kann. Die Gnade treibt uns zu einem Gott wohlgefälligen Leben. Sie führt uns aus der Zerstreuung des äußeren Lebens in die Stille. Sie mahnt uns durch Gottes Wort und Gebet, die Verbindung nach oben zu stärken und zu befestigen und die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn treulich zu pflegen. So können wir heute und zukünftig in diesem Leben Trost sein auf das künftige Offenbarwerden unseres Herrn in Herrlichkeit und auf seine Wiederkunft warten. Denn wir wissen, dass sie kommt, weil Gott es in seiner Treue zugesagt hat. Und wir wissen auch, dass wir dann zusammen mit dem Gottesvolk aller Zeiten auf der Seite Jesu stehen werden und mit ihm als Gerechte in das ewige Leben eingehen werden. Das Kommen Jesu in Bethlehem findet darin sein Ziel. Und darum haben wir Anlass zur Freude und zu einer fröhlichen Hoffnung. Und das, ihr Lieben, das ist die Wirklichkeit, warum wir heute den Heiligen Abend und das Weihnachtsfest feiern. Ich schließe mit einem Wort aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 9 und 10. Da heißt es wunderbar: Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands, Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Amen.